Der Michael hat schon angedeutet, das Thema heute ist Matthäus 6, 5 bis 15. Da geht es um das Vaterunser. Wir lesen, ich habe heute, ihr habt vielleicht gemerkt, keine alttestamentliche oder neutestamentliche Lesung. Wir haben so viele Bibelverse, die wir heute durchforschten. Deswegen habe ich gedacht, das ist Wort genug. wir lesen mal zusammen. Ich weiß nicht, wenn jemand eine Bibel dabei hat, aber ich habe es ja hier da. Ich habe nur eins vergessen, muss ich jetzt gestehen. Ich habe die Bibelverse, könnte ich jetzt hier aus der Elberfelder mitlesen, aber das, was auf der Folie ist, ist aus der Luther. Deswegen versuche ich das jetzt hier von der Folie abzulesen. Vielleicht hat das auch Vorteile. Matthäus 6, 5 bis 15, das sagt Jesus selber, also sind Worte Jesus Christus. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann kommen noch zwei Verse in dem Abschnitt. Ich lese sie noch dazu, weil sie dazu passen eigentlich. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wer von euch hat ein Fertighaus? Zwei. Wahrscheinlich erinnert ihr euch noch, oder? Also meine Eltern haben auch ein Fertighaus gebaut, wo ich noch klein war. Da geht man auf eine sogenannte Fertighausausstellung und dann, wenn man sich ein Haus ausgesucht hat von der Firma, dann geht man zum Wolf und Müller zum Beispiel, waren meine Eltern, geht man ein Musterhaus anschauen. Oder? War das so? Genau. Da guckt man das Musterhaus an und guckt man so ungefähr baut. Damals gab es zwei, drei Häuser vielleicht von der Firma Wolf und Müller. Da hat man das gesehen, also wird's. Und tatsächlich kann ich mich noch erinnern, wir waren bei der Musterhausausstellung, ich habe das Haus gesehen, es hat so einen rauen Putz gehabt, oder so Platten, und genau so war dann unser Haus auch. Aber es war nicht das gleiche Haus, wir hatten dann nur individuell unsere Wünsche damit einfließen lassen, natürlich Fenster, andere Farben, vor allen Dingen Fliesen, war alles dann individuell. Das Musterhaus war aber sozusagen grob, dass man sieht, so geht's. So baut die Firma XY. Das Vaterunser ist so ein Mustergebet. Es ist das Mustergebet für uns Christen. Und ich würde mal behaupten, alle Gebete, die Christen, ich betone das mal, Christen beten, lassen sich im Grunde auf dieses Gebet reduzieren. Da ist inhaltlich alles drin, was man beten kann. Und was man beten soll. Und da gibt es nichts hinzuzufügen und eigentlich auch nichts wegzunehmen. An diesem Mustergebet könnte man sagen, sollen wir uns orientieren. Und interessant ist ja immer, dass Jesus vorher das mit den Heiden, mit dem Plappern da erzählt. Und jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage. Also mir geht's, ich sage einfach mal aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe immer ein bisschen ein Problem mit dem Vater Unser gehabt, weil das eigentlich Woche für Woche in allen, sage ich mal, staatlichen Kirchen, auch bei der EMK, wird das so runter gebetet. Ich sage jetzt mal gebetet. Jesus nennt es vielleicht sogar plappern, wer weiß. Weil das eigentlich, ihr werdet es nachher sehen, da steckt so viel drin und du kannst es einfach nicht erfassen. Vater uns im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich kommt. Und du kannst es nicht in die Tiefe aufnehmen, weil da so viel drin steckt. Deswegen tue ich mich, obwohl ich eigentlich kaum eine Predigt darüber gehört habe, tue mich unheimlich schwer, beim Vater unser mitzubeten, weil ich immer schon denke, das kann doch nicht sein, dass wir das Wort für Wort so runter beten sollen. Ich weiß, da gibt es verschiedene Meinungen. Ich möchte auch niemandem zu nahe treten, wem das wichtig ist, absolut in Ordnung. Ich spreche nur von mir persönlich. Ich habe da schon immer, auch schon als Kind, dachte ich immer, also auch in der Konfirmation hat man das ja auch durchgemacht, so, Vater Unser. Mir hat dann auch noch nie jemand, ich habe dann jetzt auch ein bisschen durch die Predigt ein bisschen nachgeforscht und entscheidet nachher einfach selber. Könnt auch nachher auf mich zukommen, wie ihr das seht. Ich glaube nicht, dass wir das so Wort für Wort runterbeten sollen, Wort für Wort, jeden Sonntag, gebetsmühlenartig, weil da so viel drin steckt. Aber lasst uns das mal jetzt anschauen. Ich habe drei Punkte für diese Predigt diesmal. Erster Punkt, bete als Gotteskind. Zweitens, bete für Gottes Ehre. Drittens, bete um Gottes Güte. Bete als Gotteskind. Mein erster Punkt. Am Anfang heißt es, unser Vater im Himmel. Wir sprechen Gott in diesem Wort als Vater an. Jetzt kommt die große Frage. Wer darf Gott als Vater ansprechen? Seine Kinder. Logisch, oder? Wenn wir als Familien oder die Kinder haben, der Vater wird von den Kindern als Vater angesprochen. Wer sind denn seine Kinder überhaupt? Das sind die, die an Jesus Christus glauben, die von Neuem geboren sind, die ein neues Leben bekommen haben, die den Heiligen Geist in sich wohnen haben. Die sind seine Kinder. Und für die ist Jesus am Kreuz gestorben, seine Kinder. Und jetzt geh mal auf die Straße und sag mal zu den vielen, die das Vaterunser traditionell oder bei Beerdigungen runterleiern, sag mal zu denen, das ist nicht für dich, dieses Gebet. Das ist nicht für dich, das ist für Kinder Gottes. Das ist für die, die Gott als Vater haben. Das ist ihr Gebet. Da würden wahrscheinlich 99% sagen, du hast einen Knall. Lass doch mich das beten, wie ich das will. Aber Jesus sagt, unser Vater im Himmel. Haben wir auch vorher mehrmals in den Liedern gesungen, Vater im Himmel. Die Kinder Gottes, denen ist es vorgehalten, weil es seine Kinder sind, Gott als Vater zu nennen. Und die Bibel trennt ganz klar als Kinder und Nicht-Kinder. Es gibt Menschen, die eben nicht seine Kinder sind und es gibt Menschen, die seine Kinder sind. Alle Menschen dieser Welt sind seine Geschöpfe, ja, aber es sind nicht seine Kinder. Das ist nur ein kleiner Teil. Jesus sagt ja mal, der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Es sind wenige, die ihn gehen, leider traurig. Deswegen ist es unser Auftrag hier als Gemeinde, dieses Evangelium weiterzusagen. Und es, um nochmal zu untermauern, da sagt Jesus etwas Interessantes in Johannes 8,44. Da sagt er zu den Pharisäern, das ist sein Volk, das sind also jüdische Vorsteher der Gemeinden damals, da sagt er zu denen, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Das sagt Jesus selber zu den Obersten, weil sie eigentlich, und das ist ja, das kennt ihr ja, die jüdischen Vorsteher, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die wussten eigentlich, die müssten aus der Schrift raus erkennen, dass er der Messias ist, der gekommen ist. Sie haben ihn abgelehnt und haben nicht geglaubt. Und dann sagt er knallhart zu ihnen, ihr habt den Teufel zum Vater. Jetzt geht ihr mal auf die Königstraße nach Stuttgart und sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Klar, können wir nicht machen. Jesus wusste, wer das war. Ja, der hat in das Herz gesehen. Ich sehe nicht in das Herz dessen, den ich da habe. Das würde ich auch nicht machen. Aber nur, dass ihr das mal seht, wie krass Jesus eigentlich vorgeht und denen knallhart ins Gesicht sagt, hey, ihr habt den Teufel zum Vater. Also hier nochmal, nicht alle sind Gottes Kinder, sie sind Gottes Geschöpfe, aber dieses Vater unser ist ein Gebet für uns Christen. Und es ist doch auch ein Trost, dass wir einen Vater im Himmel haben, der uns liebt. Unser Vater ist im Himmel. Ich habe einen Vater im Himmel, der alles in seinen Händen hält. Gott überblickt alles. Alles, was in unserem Leben, in meinem Leben passiert, muss an diesem Vater im Himmel vorbei. Wenn du also das nächste Mal betest und es ist aussichtslos, deine Situation, dann darfst du wissen, du hast einen Vater, der lebt hier nicht auf der Erde und ist nicht begrenzt mit unseren irdischen Dingen, sondern er ist im Himmel. Und wie oft, nochmal, beten wir, unser Vater im Himmel, der du bist, unser Vater, also nicht falsch verstehen. Ich bete auch das weiterhin mit, wenn das hier gebetet wird. Aber er wird, also mir geht es so, ich kann diese Massen, diese Tiefe, was da drin steckt, kann ich, das erfasse ich in der kurzen Zeit nicht. Kommen wir schon zum zweiten Punkt. Bete für Gottes Ehre. Jesus lehrt uns, wie wir beten sollen. Und das ist eigentlich am Anfang komplett gegen unsere Gewohnheiten. Wir beten ja, ich weiß nicht, ich kenne euer Gebetsleben nicht, aber meistens beten wir doch um unsere Anliegen. Wenn die Kinder krank sind, wenn die Kinder Probleme haben in Prüfungen und dann geht es um eine Bewerbung, oder jetzt bei uns geht es jetzt um Sachen, wo wir eine Wohnung brauchen für die Jacqueline und Riesenhürden stehen vor uns, die wir da überschreiten müssen und es tut sich nichts. Und dann beten wir doch oft gern zuerst um das. Aber im Vater unser geht es zuerst mal um Gottes Ehre. Das ist schon die Reihenfolge. Jesus nennt zu Anfang drei dein Anliegen. Drei dein Anliegen. Erstens, geheiligt werde dein Name. Gottes Name soll in unserem Leben geehrt werden. Gottes Name. Wir steuern auf ein Ereignis zu, das heißt, Jesus kommt wieder. Und da schreibt der Paulus in Philipper 2, 9 bis 11, darum hat ihn auch Gott, also Jesus, hat Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Es wird der Tag kommen, da werden sich alle Menschen vor Jesus, vor Gott beugen und seinen Namen bekennen oder heiligen. Und auch ich und ihr, wir werden uns beugen, aber als Kinder Gottes, als dankbare Menschen, weil wir erlöst wurden durch Jesus, weil wir das hier schon auf dieser Erde bewusst geschenkt bekommen haben, dass wir glauben dürfen überhaupt. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, ich erlebe es auch immer wieder, auch unter Christen, vielleicht liege ich da auch falsch, korrigiert mich, aber dieser Gottesname, der geheiligt werden soll, wie oft sagen wir, oh Gott, und Gottes Willen, Jesus Christus. Und die Amerikaner sagen Jesus Christ. Und immer so als Kraftausdruck. Und man nimmt diesen heiligen Gottesnamen in den Mund und spricht ihn zu Nichtigem aus. Ich behaupte jetzt mal, das ist das, was auch in den Geboten, in einem der Gebote heißt, wir sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu Nichtigem aussprechen. Ich habe mal Sachen erlebt, wo dann jemand sagt, oh Gott, dann habe ich denn, es war jemand, der gläubig war, und da dachte ich, naja, okay, der hat es jetzt vielleicht auch als Anruf zu Gott genommen. Aber dein Name werde geheiligt. Ich denke, das dürfen wir wortwörtlich nehmen. Wenn wir das Wort Gott in den Mund nehmen und aussprechen, dann im Gebet oder zu seiner Ehre oder wir geben Zeugnis irgendwo, wir sprechen von Gott, was er getan hat, möchten was weitergeben, dann nehmen wir doch das Wort oder diesen Namen und sprechen ihn auch zu seiner Ehre aus, nicht oh Gott, müsste mal aufpassen in Filmen zum Beispiel, wie oft das benutzt wird oder auch unsere Kinder, um Gottes Willen, Gott, das ist in aller Munde, ich denke immer, Alter, die Menschen, die sind voller Gott, das ist in ihrem Vokabular volles Programm drin und das benutzen die ständig, aber haben keine Ahnung, wer Gott eigentlich ist. Dein Name werde geheiligt. Oder auch in Kabarett-Sendungen, wie oft wird Gott in den Dreck gezogen. Immer und immer wieder. Seine Gebote sowieso. Alles wird in den Dreck gezogen von seinen Geschöpfen. Und da will uns dieses Gebet hinweisen, dein Name werde geheiligt. Es soll ein Anliegen sein, es ist ein Gebetsanliegen. Oder wenn wir beten, dein Name werde geheiligt, dann ist es, Herr, hilf doch mir in meinem Leben, dass ich deinen Namen heilige. Indem ich ihn nicht zu Nichtigem ausspreche oder ihn dann ausspreche, wenn es eben die Zeit ist oder wenn es gerade passt. Das Zweite, was Jesus sagt, dein Reich komme. Also das Erste war, dein Name soll geheiligt werden. Das Zweite, dein Reich komme. Mit dem Kommen Jesu ist dieses Reich, von dem Jesus hier spricht, schon gekommen. Eines Teils ist es das Reich, was kommen wird am Ende der Zeit, wenn Gott eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen wird. Auf der anderen Seite sagt Jesus, das habe ich jetzt hier nicht. Nein. Da sagt in Matthäus 4,17, habe ich jetzt nicht auf der Folie, da sagt Jesus, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also, ich weiß nicht, habt ihr auch schon gehört, als Jesus auf die Erde gekommen ist, da ist letztendlich das Reich Gottes mit ihm auf die Erde gekommen. Jetzt können wir das auch tatsächlich mal lesen. In Lukas 17, 20 bis 21 sagt Jesus, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da. Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Dieses Reich Gottes ist in euch, die ihr an Jesus Christus gläubig seid, ist das Reich Gottes angebrochen. Da ist es schon im Kleinen wirksam und ist dann vollendet, wenn er seine Gemeinde zu sich nimmt, wenn dieser Tempel als und das Leib Christi dann zur Entfaltung kommt, wenn die Sünde weg ist aus unserem Leben und dann das Neue aufgerichtet wird, dann werden wir wahrscheinlich erst richtig sehen, was dieses Reich Gottes war und ist, wo wir hingehen. Und interessant ist eben, dass dieses Reich Gottes hier auf dieser Erde angefangen hat, mit dem Kommen Jesu. Da fängt das Reich Gottes an. Und darum ist es diese Bitte in diesem Gebet, dein Reich komme, eine zweifache Bitte. Einmal, Herr Jesus, komme bald. Lesen wir übrigens in Offenbarung 22, ich glaube, der letzte Vers in der Bibel, da heißt es, Herr Jesus, komme bald. Das ist das eine Gebet. Immer wieder, Herr, dein Reich komme. Und aber auch die andere Seite, das Reich in meinem Herzen soll immer sich mehr ausbreiten. Dann der dritte, das heißt, dein Wille geschehe. Also nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das ist immer oft das Gegenteil von unseren Gebeten. Zwei Beispiele, die das verdeutlichen. Da hat jemand eine Feier organisiert und betet für schönes Wetter. Und dann regnet es und dann sagt die Person, da hat der Teufel seine Hand im Spiel gehabt. Also, ich glaube das nicht. Gott, dein Wille geschehe. Und wenn es jetzt regnet, dann sage ich Halleluja. Wir brauchen Regen dringender denn je. Und dann preise ich Gott für den Regen. Wie viele Menschen beten für Regen? Gleichzeitig wie Menschen für Sonne beten? Zweites Beispiel, noch krasser. Da stirbt ein junger Mann, also Anfang 50, mit einer großen Familie. War ich bei der Beerdigung, da sagt die Frau vor allen Menschen, die da ansässig waren, der Tod meines Mannes war nicht Gottes Wille. Und dann gingen Raunen durch die ansässigen Menschen. Und ich habe dann nachher mit jemandem gesprochen, der hat die zwei getraut, dieses Pärchen, und der hat nur den Kopf geschüttelt. Er hat gesagt, das kann nicht sein. Wie kann diese Frau sowas sagen? Dein Wille geschehe. Wenn wir das beten in diesem Gebet, dann proklamieren wir, Herr, eigentlich, egal was kommt, wenn ich sterbe oder wenn dein Wille geschehe, es ist nicht gut vielleicht immer, was dein Wille ist. Und auch in unserer Familie, da läuft so viel schief. Und dann denke ich manchmal, wir sind immer so hin und her gerissen. Ja, einmal ist der Feind, der da irgendwie seine Finger im Spiel hat, und auf der anderen Seite ist aber auch Gott. Und ich denke da immer an die Hiob-Geschichte. Der Hiob, ja, da war der Teufel, der da gekommen ist, in diesem Bild, was auch immer, und hat um Erlaubnis gebeten. Gott hat ihm die Erlaubnis gegeben. Und er hätte ihm die Erlaubnis verwehrt, wenn es Gottes Wille gewesen wäre, dass es dem Hiob weiterhin gut geht, keine Krankheit, keinen Tod, nichts. Gott steht über allem und letztendlich lässt er Dinge zu. Ich kann nicht sagen, ich bin nicht Gott, ob es sein Wille jetzt speziell ist, dass ich jetzt Krebs bekomme oder irgendwas, weiß ich nicht. Da bin ich zu weit weg. Aber letztendlich, dein Wille geschehe, und es geht alles an Gott vorbei. Sei es in unseren Augen gut oder böse, wir sind einfach nicht in der Lage, in den Himmel reinzuschauen und dieses Wesen Gottes zu ergreifen, was da abgeht und was er in unserem Leben zulässt oder nicht. Aber eins ist ganz sicher, wenn wir Gottes Kinder sind, dann dürfen wir ihm danken. Wir werden schlussendlich sowieso bei ihm sein und müssen durch dieses Leben durch, sei es schwer oder leicht. Das, in gewissen Maßen haben wir das in der Hand vielleicht, aber auch in großen Teilen auch nicht. Dieser Ausdruck, dein Wille soll geschehen, ist ein Stück weit Ausdruck der Liebe und das Vertrauen auf Gott. Es ist ein Vertrauen an die Souveränität Gottes. Was er macht, ist gut und richtig. Und es ist letztendlich eine Art Anbetung und Ehre für ihn. Dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Und im Himmel passiert sein Wille schon. Wie im Himmel passiert sein Wille. Das ist keine Frage. Und wenn ich bete, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, dann ist doch klar, wir geben Gott Recht in allem, was er tut. Und deswegen habe ich auch keine Angst oder Sorgen vor dem Klimaerwärmung oder vor allem auch Kriege. Die Kriege sind nicht Gottes Wille, das ist mal ganz klar, weil Gott nicht will, dass wir andere umbringen. Aber diese Erde lenkt mit ihrer sündhaftigen Menschennatur eben auf dieses Ereignis zu, dass alles ein Ende findet und mit viel, viel Leid und Elend vor unseren Augen. Und da gehört eben auch das Klima mit dazu. Auch wenn es von uns Menschen verursacht ist, aber Gott hat es mit eingerechnet. Und ich glaube nicht, dass er da steht, oh, Hilfe, was macht ihr da? Das hätte ich jetzt ja gar nicht gedacht, dass ihr jetzt die Erde hier erwärmt. Wenn ihr betet, haltet es vor Augen. Dein Wille geschieht. Und ich, das ist ein Stück weit auch so eine Erleichterung. Ich bin so dankbar, dass du, der mich so liebt und für mich ans Kreuz gegangen ist, dass er auch alles gut macht für mich in meinem Leben. Kommen wir zum dritten Punkt. Bete für Gottes Güte. Und jetzt kommt erst das, wo wir immer so gern beten. Jetzt nennt Jesus vier Anliegen unser. Werdet ihr gleich merken, unser. Kommt jetzt. Jetzt können wir für uns beten. Jetzt kommen diese vier Anliegen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist einfach. Wir brauchen Nahrung. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Wir brauchen ein Stück weit auch Geld. Wir brauchen einen Job. Wir brauchen Beziehungen. Wir brauchen Liebe. Ohne das gehen wir ein. Wir brauchen das alles, um zu leben. Deswegen ist es nur logisch, dass wir Gott bitten dürfen um die täglichen Dinge. Und da gibt es so einen schönen Vers, den will ich euch nicht vorenthalten. Da sagt Jesus, Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Also hier kommt deutlich raus, wir dürfen kommen, aber Gott sorgt für euch. Und das fällt uns vielleicht auch ein bisschen schwer. Ich muss ehrlich gestehen, mir fällt es ein Stückchen schwer. Was heißt schwer? Ich sag mal so, ich bete es eigentlich nicht oder kaum. Betet ihr jeden Tag morgens, oh Herr, schenk uns heute zu essen. Die Kühlschränke sind voll, die Supermärkte quillen über, die schmeißen Tonnen an Zeugs raus. Jeder hat, selbst wenn er Hartz IV empfängt, kann er sich, sage ich mal, ein Grundnahrungsmittel kaufen. Ich glaube, verhungern wie in Afrika oder sonst in irgendwelchen Ländern tut bei uns niemand. Und ich glaube, das ist, was uns ein Stückchen auch schwerfällt, dann zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Seht es vielleicht auch anders, mir geht es oft so, aber trotzdem, es geht darum, es geht um unsere Nahrung. Das zweite unser ist, und vergib uns unsere Schuld. So wie wir mit unseren materiellen Bedürfnissen zu Gott kommen dürfen, dürfen wir auch mit unseren geistlichen Dingen. Und da ist die Schuld, und deswegen habe ich, könnt ihr euch noch erinnern, kommt glaube ich nachher nochmal, die letzten zwei Verse geht es um diese Vergebung. Untereinander und zueinander und auch zu Gott. Was unser Leben hier auf dieser Erde schwer macht, ist Sünde. Und das ist letztendlich Sünde gegeneinander. Böse Worte, Lästerungen, Lügen, sexuelle Sünden, Ehebruch und so weiter. Die Sünde zerstört Beziehungen in erster Linie. Und zwar, hat mir jemand gesagt, vertikal und horizontal. Die Sünde zerstört die Beziehung zu Gott vertikal und zerstört die Beziehungen horizontal. Auch als Christen. Und darum brauchen wir Vergebung in unserem Alltag. Da sagt Jesus mal in Johannes 13,10, und das ist cool, dieser Vers finde ich klasse. Da sagt er, das ist bei der Fußwaschung, da sagt er, ich glaube zu Petrus sagt er das, da spricht Jesus zu den Jüngern oder zu Petrus, weiß nicht mehr, wer gebadet ist, hat nicht nötig sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Da meint er dann den Judas. Und das ist doch toll. Wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir sind gebadet. Das heißt, unsere Sünden sind vergeben. Und zwar ein für alle Mal. Und das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen. Also das glaube ich, vielleicht seht es manche auch anders. Eure Sünden sind vergeben. Und zwar an dem Tag, an dem ihr zum Glauben an Jesus Christus gekommen seid, hat Jesus alles weggetan. Es ist vergeben und bleibt vergeben, wird nicht mehr rausgeholt. Und das ist eigentlich die frohe Botschaft, die so gewaltig ist, wie man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Aber, jetzt kommt das Aber und das kommt hier so toll raus. Unser tägliches Leben führt uns immer wieder vor Augen, wie es uns eigentlich geht, wie schlecht wir eigentlich sind, was in unserem zwischenmenschlichen Leben alles passiert und wir können oft gar nichts dafür. Also, wir würden gern, aber es geht nicht. Und das ist eigentlich alles, wir sind gebadet, aber betet darum, und das ist das Anliegen, vergib uns unsere Schuld, betet darum, dass Dinge in Ordnung kommen, dass Beziehungen wiederhergestellt sind, sowohl zu den Mitmenschen als auch zu Gott, wenn es euch möglich ist. Da sagt Jesus ja auch mal, wenn es euch möglich ist, haltet Frieden mit jedem Mann, wenn es euch möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, dann nicht. Und genauso wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Klar, unseren. Das ist das nächste, das dritte unser. Nicht nur das Horizontale, sondern das Vertikale, habe ich schon gesagt. Das vierte uns, da heißt dann, jetzt wird es spannend noch zum Schluss. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Jetzt ist es so, das ist ein Vers, den habe ich eigentlich jetzt bis zur Vorbereitung dieser Predigt nicht verstanden. Kann ich ganz ehrlich sagen. Bis jetzt bin ich 54, habe es bis heute nicht kapiert, habe auch ehrlich gesagt nicht geforscht, was das bedeuten könnte. Denn viele meinen ja, oder ich korrigiert mich, die meinen, Gott versucht uns, um uns zu prüfen, habe ich schon oft gehört. Wir kommen in irgendein Schlamassel rein und dann sagen manche, ja, das hat Gott, um dich zu prüfen. Der muss jetzt deinen Glauben prüfen und sowas. Der muss gucken, ob du jetzt echt bist oder nicht echt. Deswegen führt er dich da jetzt in das Böse, sage ich mal, rein und versucht, um zu prüfen, na, jetzt was macht er denn eigentlich? Also ich behaupte mal, das ist grundsätzlich falsch und zwar grottenfalsch. Ich möchte euch das beweisen. Die Bibel legt sich selber aus und da sagt der Jakobus nämlich klipp und klar, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er seiner eigenen Begierde, von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Glasklar. Also kann dieses und führe uns nicht in Versuchung im Vaterunser, kann nicht sein, dass Gott uns versucht. Hat ein Ausleger, das fand ich eigentlich gut, der hat gesagt, was es ganz sicher sein muss, was Jesus meint, und führe uns nicht in Versuchung. Lass uns nicht in Versuchung geraten, aufgrund von diesem Vers. Jesus selbst, das wisst ihr ja, gerät in Versuchungen. Er wurde vom Teufel versucht in der Wüste, hat im Stand gehalten und letztendlich haben wir auch oft den Eindruck, dass wir versucht werden irgendwie. Aber aufgrund von diesem Vers behaupte ich jetzt mal, das ist eigentlich nicht von Gott, der jetzt dasteht und gucke ich mal, wie er jetzt mal tickt. Das ist nicht ein Vater, ne? Unsere Kinder werden wir ja auch nicht irgendwo über die Straße schicken und mal gucken, wie sie sich da durchschlängeln, ob sie es schaffen, den Autos auszuweichen. Würden wir ja nie machen. Das ist ja völlig weg von Liebe. Deswegen meine ich, das ist leider nicht ganz klar eben in diesem Text, vielleicht gibt es andere Übersetzungen, dass es heißt, Jesus, lass mich nicht in Versuchung geraten. Bewahre mich einfach, Böses zu tun oder bewahre mich zu sündigen, bewahre mich zu lügen, bewahre mich, lass mich da nicht rein und hilf mir einfach, der Sünde zu widerstehen. Das finde ich, macht einfach Sinn. Wenn euch das vor Augen ist und ihr steht vor der Wahl, dann ist es das Gebet, Herr, führe mich nicht in Versuchung oder bewahre mich davor, jetzt da was zu tun, was klipp und klar gegen deinen Willen ist. Und dann schließt Vater, der Jesus, dieses Gebet ab, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Jesus stellt hier nochmal unmissverständlich fest, es geht im Gebet um ihn und zuallererst, dein ist das Reich und dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann ist ja interessant, dass er nochmal, also das wird ja offiziell nicht mehr, also nach dem Vaterunser kommt ja in der Bibel, bei mir zum Menschen, der Elberfelder kommt ein Amen. Und dann kommen interessant, ich meine die Abschnitte kann man jetzt, das ist glaube ich nachhinein, da kann man auch nicht so viel Wert drauf legen. Egal, ich finde es nur interessant, dass man, irgendjemand hat es eben so zusammengefasst, dass das da noch zum Vaterunser dazugehört, das mit der Vergebung nochmal, dass dieses Doppelgebot der Liebe nochmal von Jesus selber hervorgehoben wird, dass dieses Vergeben, obwohl es so furchtbar schwer ist, wenn wir angegriffen werden, ihr wisst selber, ihr könnt ja nicht sagen, oh, ich vergebe einfach mal kurz, ne? Das schaffen wir einfach nicht, das ist ein Kampf, das ist unfassbar viel Leid, das ist Trauer, Schmerz, da ist so viel drin und trotzdem macht es uns immer wieder deutlich, es ist wichtig, Grundlage unserer Beziehung zu Gott. Und sein Wille heißt, ja, vergebt euch einander, wie auch ich euch vergeben habe. Darum, wenn du in Zukunft betest, das Vaterunser, dann bete als Gottes Kind. Sei dir gewiss, dass du Gottes Kind bist. Und wenn du das noch nicht bist, dann bete und bitte Gott, in dein Leben zu kommen. Zweitens, bete für Gottes Ehre. seine Anbetung und sein Lob. Und drittens bete um seine Güte. Amen.